La bête afghane. Willkommen zum Weltaufgang, wo wir uns mit Menschen treffen, die sich dafür einsetzen, dass wir alle zusammen den Weg in eine gute Welt finden. Und wir hoffen, von diesen Menschen zu lernen. Und ich freue mich riesig, heute Caroline hier zu haben. Wir kennen uns schon eine gefühlte Ewigkeit, aber es wird mal Zeit für ein tiefes Update. Und das machen wir jetzt heute mit euch allen zusammen. Und wir starten, wie immer, mit der allerschwierigsten Frage aller Fragen. Caroline, wer bist du?
Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ich bin jemand mit einem sehr bunten Patchwork-Lebenslauf, aber vielleicht gerade seitdem wir kennen uns jetzt 10 Jahre, jemand, der die lange geglaubt hat, dass wir große Krisen unserer Zeit mit besseren Konzepten, klügerer Politik und auch mehr Innovation lösen können. Und ich arbeite auch genau an dieser Schnittstelle, also Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, immer auch mit unterschiedlichen Themen, Ökologie, Technologie, neue Wirtschaftsansätze. Aber irgendwann ist mir klar geworden, dass dieses eigentliche Problem nicht darin besteht, dass wir zu wenig Lösungen haben oder zu wenig Konzepte, sondern dass eigentlich die Art und Weise, wie wir uns koordinieren, wie wir Entscheidungen fällen, wie wir Verantwortung organisieren, dass das nicht mehr zu der Welt passt, in der wir leben. Und das bedeutet, dass ich mich heute vor allem damit beschäftige, wie Gesellschaften handlungsfähiger werden können oder handlungsfähig bleiben, ohne dass wir uns als Teil dieses Planeten komplett überfordern oder auch langfristig sozusagen diese Lebensgrundlage für uns kaputt machen. Und deswegen interessiert mich, glaube ich, weniger das nächste große Ziel, sondern eher die Frage, wie wir lernen können, mit Komplexität, mit Unsicherheit, mit Konflikten und Begrenzungen anders umzugehen als bisher.
Okay. Das ist ein großer Shift, den du in den letzten 10 Jahren hinter dir hast. Und also mit großem Shift meine ich, das ist wirklich eine 180-Grad-Wende von Solutionism und Innovationen Richtung Embeddedness im Komplexen und versuchen, in etwas reinzuleben, ohne die wirkliche Richtung und Lösungen zu kennen. So ein 180-Grad-Shift erfordert Mut und vielleicht auch ein bisschen Übung. Was für andere 180-Grad-Shifts hast du schon so hinter dir in deinem Leben, die dir geholfen haben, darin Sicherheit und Mut zu finden, diesen Shift auch zu durchlaufen?
Ja, ich glaube, zu Beginn, sage ich mal, meiner Laufbahn, ich habe ja Design studiert und dann nochmal Public Policy und habe eben auch im deutschen Kontext sozusagen vor mehr als 10 Jahren angefangen, Policy Design als Idee oder auch als Praxis mit aufzubauen. Und damals war das wirklich noch so, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Ich glaube, in den letzten 10 Jahren hat sich da viel geändert. Es gibt Master im Bereich von Public Design und anderen Ansätzen, die eben Gestaltung viel stärker auch in den Rechtsraum bringen und in politische Räume und das nicht nur als ausführen oder hier wird eine Entscheidung getroffen und dann muss es umgesetzt werden, sondern wirklich als, wie bauen wir mehr Selbstwirksamkeit in diesen Feldern auf, wie kreieren wir Agency, wie agieren wir demokratisch, wie transformieren wir auch unsere Demokratie, dass das, sage ich mal, wirklich so eine Art Chamäleonarbeit auch gewesen ist, wo es immer darum ging, die Schnittstellen oder vielleicht besser die Nahtstellen zu erkennen und ganz unterschiedliche Disziplinen miteinander ins Tun und in den Austausch zu bringen, die per se, ich sage jetzt mal, Kunst und Politik oder Wissenschaft und bestimmte ökonomische Felder, die so in dieser Form vielleicht bis dato noch nicht bestanden haben. Das heißt, ich habe so ein bisschen Muskelaufbau machen können in diesem Patchwork und auch in dem Kombinieren von Dingen, die im ersten Blick vielleicht nicht zusammengepasst haben oder zusammenpassen sollten. Und das gibt mir so ein bisschen Backing, um zu verstehen, dass diese Integrität, aus der wir, sag ich mal, gegen dieses Abgrenzen vorgehen können, dass diese Integrität eben auch was Persönliches ist, was eigentlich mit unser aller Lebensläufen zu tun hat, weil wenn wir ehrlich sind, sind die alle nicht so geradlinig, wie wir sie vielleicht irgendwie versuchen, stellenweise in ein Papier zu pressen. Insofern, wir haben alle diese Vielfalt in uns und es geht, glaube ich, viel mehr darum, die zuzulassen und auch als Stärke anzuerkennen.
Solange Integrität nicht ein elementarer Bestandteil unseres kulturellen Miteinanders ist, erfordert Integrität ja Mut. Woher kommt dein Mut?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr als Mut bezeichnen würde, sondern es ist, glaube ich, eine Art und Weise, in Beziehung zu sein und auch zu verstehen, dass das, was wir miteinander erleben, eben nicht nur Routine oder Last oder Schwere, sage ich mal, von Komplexität und Überlagerung bedeutet, sondern eben auch einzigartig ist. Und klar könnte man jetzt sagen, ich als Individuum Caroline wurde in Ostdeutschland geboren. Meine Eltern waren sehr unabhängig und nicht Teil des Systems. Ich bin aufgewachsen und sozialisiert in Umständen, die auf, sage ich mal, Systeme sehr kritisch geschaut haben, die auch immer ein Stück weit Suffizienz oder Selbstwirksamkeit mit im Blick hatten. Und die auch mit Zensur und Verbot irgendwie einen Umgang gefunden haben. Ich denke, das ist auf jeden Fall Teil davon. Aber ich glaube, es ist eher eine Art Neugier, besser zu verstehen, warum wir uns bestimmten Vorstellungen oder bestimmten Vorgaben letztendlich beugen und andere nicht und wo, sage ich mal, auch eine gewisse Manipulation oder irgendwie eine Einschränkung oder eine Entfaltung von, ich sage jetzt mal, Human Potential, menschliches Potenzial, Menschlichkeit irgendwie passiert und wie man dort vielleicht viel feinfühliger und viel kritischer auch als politisches Tier, sage ich jetzt mal, als politisches Säugetier sich reflektieren kann und andere Möglichkeiten findet als die, die als normal oder vorgegeben erscheinen.
Okay, und du tust das schon lange, ne? Du erlaubst deiner Neugierde schon lange, sich in diese Richtung zu entfalten. Und du tust das auch mit vielen anderen Leuten und sehr, sehr passioniert. Da ergibt sich ja irgendwann vielleicht in kohärentes Bild oder vielleicht noch nicht mal ein kohärentes Bild, aber eher so ein schemenhafter Horizont, der dir beschreibt, so könnte das ja irgendwie aussehen. Gibt es eine Variante davon, wie wir zusammenleben könnten, die sich zumindest so gut anfühlt, dass man sie mal ausprobieren sollte, ohne Wahrheitsanspruch dabei zu haben. Ne? Also so ein Traum davon, okay, was wollen wir hier eigentlich tun? Als Gesellschaft, vielleicht sogar als Menschheit, als Zivilisation. Was sind so ein paar Bausteine, die dir da wichtig sind, wenn du über dieses große Bild von einem Traum nachdenkst?
Also ich dadurch, dass ich eben in dem Kontext unserer Arbeit mit Politics for Tomorrow und Next Learning, dass wir in den letzten Jahren sehr viel uns damit beschäftigt haben, was ist ein gutes Leben, was ist Lebenswertigkeit, wie sehen lebenswerte Städte aus, lebenswerte Orte, lebenswerte Umgebung, hat das für mich, sage ich mal, ganz fundamental irgendwie auch dazu beigetragen, um an diesem Punkt jetzt zu sein, wo ich bin. Und ich glaube, dass diese, ne, Unterscheidung zwischen was ist eine Utopie, wir haben auch damals vor ein paar Jahren ein Projekt zu Eutopia gemacht, also nicht was ist eine Utopie, sondern was ist eine realisierbare Idee eines Bildes, bin ich so ein bisschen weggekommen von diesem großen Bild und habe gerade jetzt in diesem Jahr tatsächlich 2025 eher nach einer neuen Orientierung gesucht, weil ich eben gemerkt habe, ich glaube nicht mehr an diese gute Welt als fertiges Bild vielleicht oder als Horizont. Dafür ist zu viel passiert in den letzten Jahren, wo diese Polarisierung stärker wird, die Vielfalt, Verletzlichkeit, Widersprüchlichkeit in den Kontexten, wo wir unterwegs sind. Aber trotz allem ist natürlich deine Frage gerechtfertigt. Ich glaube, wo ich meine Energie drauf verwenden möchte, ist eine Welt, in der Leben an sich nicht ständig unter Rechtfertigungsdruck steht. Also weder menschliches Leben noch mehr als menschliches Leben. Und das bedeutet, dass Gesellschaften eben nicht nur wachsen müssen dafür und dass diese Idee von permanentem Wachstum für eine gewisse Stabilität eigentlich auch zu Ende gehen darf, dass wir davon Abschied nehmen können, dass wir Institutionen aufbauen, die lernen können, ohne erst zu scheitern. Das heißt, irgendwie auch Brüche vorhersehen können und uns dann dementsprechend adaptiv oder anpassend entscheiden und dass wir auch mit Technologien als Hauptwerkzeuge, die eben Rückkopplung verstärken können, stärker arbeiten, anstatt eigentlich diese Feinheiten, wie wir uns selber und unser Handeln in der Welt sehen können, zu überdecken und einfach, sage ich mal, so ein neue manipulative Zwischenrealität zu schaffen. Das heißt, vielleicht könnte man es auch so ausdrücken, dass eben eine gute Welt weniger daran ausgerichtet ist, in Harmonie zu sein, sondern eine gute Welt eher eine Welt ist, in der wir Konflikte wahrnehmen, in denen wir mit Konflikten umgehen können, in denen wir sie so bearbeiten und behandeln können, ohne dass sie wieder zurückfallen in eine Kontrolle oder in eine Gewalt oder in eine Verdrängung und in eine Art System, was eben versucht, andere zu unterdrücken, sondern es wäre wahrscheinlich ein System, was versucht, uns eher in Miteinander zu bringen, dass unser Potenzial, miteinander in Beziehung zu sein, partnerschaftlich zu agieren, Beziehungsfähigkeit, dass das ausbaut.
Okay, also du, ich habe jetzt zwei Aspekte gehört. Vielleicht ich versuche es mal zu wiederholen. Das eine ist, wir dürfen Abschied nehmen von dem Wachstumsimperativ, mit dem wir uns gerade so stark beschäftigen noch, weil vielleicht haben wir jetzt genug Wachstum gemacht, vielleicht gibt es genügend Autos auf dem Planeten, jetzt geht es um was anderes, jetzt geht es darum, dass wir in Beziehung stehen und das in Sicherheit, so dass wir auch in Konflikten in Beziehungen stehen können, die konstruktiv sind. Ist das grob, also so habe ich es gehört. Ist das,
Genau,
was du
also ich
sagen
glaube,
wolltest? Ja.
Wachstum ist, sag ich mal, Wachstum ist ja etwas, was nicht aufhören soll, aber was vielleicht eher verteilt passiert. Und ich glaube, womit ich mich gerade auseinandersetze, ist eher eine Frage von, wie können wir uns tatsächlich entwickeln und aus diesen Logiken, dass wir etwas steuern oder dass wir etwas kontrollieren, dass wir den Planeten kontrollieren, dass wir sozusagen Fortschritte erzeugen, also der ganze Fortschrittsgedanke dahinter, die eigentlich auf Überwältigung und Ausbeutung beruhen, dass wir irgendwie versuchen, einen anderen Modus eigentlich miteinander aufzubauen und besser eben zu verstehen, dass dass wir einen neuen Frame brauchen, dass wir irgendwie Teil dieses Planeten sind und uns nicht die ganze Zeit gegen ihn wenden können, ohne uns gegen uns selbst zu wenden.
Tyson Junker-Porter, den vielleicht einige der Zuhörer auch kennen, ist, hat mir mal ein Bild gegeben, was ich da sehr nützlich finde. Und vielleicht ist das, geht das in die Richtung dessen, was du beschreibst, nämlich, dass Wachstum ja per se nichts Schlechtes ist. Die Frage ist nur, was macht das Wachstum? Ne? Wenn du bessere Gedanken denken möchtest, dann fängst du ja nicht an, dein Gehirn größer zu machen, sondern vielleicht fängst du an, dein Gehirn dichter zu machen. Ja, die Relationalität in deinem Gehirn zu erhöhen, so dass du neue Gedanken denken kannst, lateral verbindest statt auf den gewohnten Wegen etc. Und das ist auch eine Art von Wachstum, die aber eine ganz andere Direktionalität hat.
Genau, ich glaube, diese Direktionalität und die Metriken, die wir ansetzen und eben auch bestimmte, ich sage jetzt mal, Ansätze, die wir verfolgen, um Dinge zu erreichen als Gesellschaft, als Menschheit, das stelle ich gerade so ein bisschen mehr in Frage und da können wir auch gerne noch so ein bisschen tiefer reinschauen.
Ja, tu das. Lass uns da reinschauen.
Ist sozusagen so ein bisschen jetzt der Über die Frage dieses Wies, ne? Also womit beschäftige ich mich gerade und wie versuche ich auch genau diese Konfliktfähigkeit oder Beziehungsfähigkeit irgendwie in unserer Arbeit, aber auch in Projekten oder in Initiativen irgendwie anders aufzubauen als bisher. Und ich glaube, für mich
Okay.
geht es eben sehr stark darum, dass wir irgendwie diese Praxis der Zusammenarbeit, des Zusammenseins, des Miteinanders etwas entwickeln. Das steht gerade bei uns und bei mir stärker im Fokus und das würde ich gerne so ein bisschen mehr sichtbar und erlebbar machen.
Innerhalb einer Welt, wie sie jetzt gerade ist, ja. Als Brücke in eine Welt, die groben Umrisse dessen hat, was du gerade beschrieben hast, ne? Wo wir Relationalität und Verdichtung von Relationalität als eine wichtige Form von Entwicklung sehen, nicht nur unter uns Menschen, sondern auch im mehr als menschlichen. Und du baust gerade an Teilen einer Brücke dafür, damit wir lernen, wie das geht in der aktuellen Verfasstheit. Das ist ganz schön schwierig.
Genau, ich werde auch auf keinen Moment behaupten, dass ich irgendeine Lösung hätte, wie ich ja am Anfang gesagt habe, ne? Es geht jetzt nicht um Lösungen, sondern es
Ja,
geht
ja.
irgendwie eher darum, sich selber auch und alles, was wir haben und was wir erleben, irgendwie als Proberaum und als Veränderungsraum zu begreifen. Und genau an diesem Punkt würde ich sagen, versuche ich auch stärker, nicht nur von anderen, sei es in Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft oder Wirtschaft zu fordern, sondern unsere Arbeit selber auf den Prüfstand zu stellen.
Und wie geht das? Also was machst du oder was macht ihr? Also auf eine Weise, die sich mit dem, wie wir aktuell uns organisieren, vereinbaren lässt, ohne dabei zu kompromittieren, was sie eigentlich erreichen möchte. Das ist ja der schwierige Move daran, ne? Und ja, was ist euer Jiu-Jitsu?
Aikido, sagen wir. Aikido,
Oder
geh den
Aikido,
Weg.
okay. Ja, genau.
Aber unser Aikido, also erstmal ne, diese irgendwie die Beschäftigung mit Krise und Dauerkrise und es geht nicht weg und auch in unserer Zusammenarbeit zum Beispiel mit Kommunen oder mit sehr lokalen öffentlichen Institutionen macht eben deutlich, in den nächsten Jahren wird es sozusagen nicht gleich besser, sondern wir müssen uns eigentlich auf einen anderen Modus vorbereiten. Wir müssen anders mit Ressourcen umgehen und auch die Fragilität eigentlich in öffentlicher Infrastruktur nimmt zu. Und das bedeutet eben, dass es jetzt nicht darum geht, naiv zu werden oder zu sagen, ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, oder sich drum herum zu reden, was eigentlich zu tun ist, sondern wir müssen eben schauen, wie kann unter bestimmten Konditionen Stabilität erhalten werden, so dass wir tatsächlich die Ressourcen, die wir haben, auch in tiefe Transformationen, in neue Infrastrukturen, in ein verändertes Miteinander investieren können. Und in der Vergangenheit, und ich habe sehr viel damit gearbeitet, waren eben Mission oder sage ich mal Mission Orientation oder Mission Innovation, das war sozusagen so ein großes Ding, um gerade komplexe Zusammenhänge oder größere gesellschaftliche Zusammenhänge eigentlich in dieses, ne, was ist das Nächste, was können wir als Nächstes tun, sei es der Green Deal, sei es irgendwie AI Safety, sei es andere Sicherheitslogiken, wie können wir das organisieren? Und Mission war eben ein, sage ich mal, Ansatz, wo wir klare Ziele hatten, wir haben Tempo aufgebaut, es war irgendwie Kontrolle drin und wir sind vielleicht auch schneller zur Entscheidung gekommen. Und in dieser Beschäftigung habe ich halt gemerkt, dass das in dem aktuellen Zustand, also der viel unsicherer ist, wo ich eine Volatilität im System habe, die viel höher ist und viel dynamischer und viel schneller auch zu Brüchen führt, dass diese Art von Capturing-Logik oder ne, dass ich etwas erreiche, zuspitze, aber andere Zusammenhänge ausblende, dass das eigentlich im Umkehrschluss zu neuen Externalitäten führt. Und deswegen liegt es mir daran, sozusagen in diesem nächsten Schritt eigentlich eine Praxis aufzubauen, wo nicht alles irgendwie auf Konsens oder Effizienz getrimmt ist, sondern wo wir eigentlich Räume halten können, die unterschiedliche Logiken nebeneinander ermöglichen und wo wir, sage ich mal, diese Unterschiedlichkeit uns eigentlich zur Stärke machen und eben in Feldern denken, also im Aufbau von Konditionen, wo Leben wieder stattfinden kann, anstatt das Leben an sich zu intervenieren oder sehr stark versuchen auszurichten oder zu feintunen. Das heißt, eher jetzt die Bedingungen zu schaffen, unter denen auch Lernen möglich werden kann, auch wenn es vielleicht ein Stück weit langsamer und ein Stück weit unbequemer sein kann. Und das ist, sage ich mal, gerade so ein bisschen die Baseline, die wir versuchen aufzubauen.
Immer wenn ich versuche, Menschen, die im aktuellen Spiel verfangen sind, diesen Zusammenhang zu erklären, den du gerade erklärt hast, und in vielleicht auch zum Teil ähnlichen Worten, dann, oder nicht immer, aber oft, werde ich dann mit großen Augen angeguckt und das, was ich sage, wird mehr oder weniger offen als Hippie-Nonsense und Hippie-Shit bezeichnet, weil es nicht einfach messbar ist, weil es nicht in die aktuelle Logik dessen passt, was man tut. Und wie man argumentieren kann, irgendwelche Budgets in etwas zu stecken, von dem man ja noch nicht mal weiß, was dann da irgendwie hinten bei rauskommt. Das macht es sehr schwierig, aber auf der anderen Seite, wenn ich mit den gleichen Menschen ein privates Gespräch führe, sagen alle, ja, stimmt, du hast recht. So macht man das eigentlich, aber ich kann das nicht in meinem Umfeld. Wie
Genau,
begegnet ihr dem? Ja.
genau darum geht es, sage ich mal, jetzt auch da tiefer einzusteigen und irgendwie bessere und belastbarere Grundlagen eigentlich zu erarbeiten über die verschiedene Disziplinen hinweg, um zu sagen, okay, gerade, ne, sage ich mal, im Bereich von Innovation, es ist so viel Gutes irgendwie auch passiert. Warum wollen wir den Leuten jetzt die Ziele wegnehmen? Warum kritisieren wir Global Development Goals? Warum merken wir irgendwie, Ja, wir haben alle hinter dem Green Deal gestanden, aber jetzt wird er irgendwie gerade wieder zurückgedreht. Das heißt, diese Kritik, die du auch angebracht hast, die kommt uns ja auch irgendwie seit schon ein paar Jahren ein Stück weit entgegen. Und jetzt geht es aber darum, so ein bisschen, ne, in das nicht direkt Sichtbare zu schauen. Und ich glaube, weiterhin zu sagen, Mission oder Missionsdenken nicht rauszunehmen, aber es zu komplementieren und zu sagen, okay, hier kann eine gute Mobilisierung stattfinden, aber wir wissen, diese Mobilisierung hat Kosten. Und diese Kosten kann ich auch bemessen. Missionen in einem bestimmten Grad externalisieren. Das heißt, ich muss eigentlich diese Externalisierung ein Stück weit mit einpreisen. Sie versuchen auch Komplexität zu übersteuern. Das heißt, ich habe eine Engführung auf ein bestimmtes Thema oder auf bestimmte Ziele, die ich mir irgendwie vornehme, habe aber viele andere Effekte, die ich sozusagen im System erstmal gar nicht messe. Was bedeutet, diese Effekte im Anthropozän in unserer Menschheitszeit kommen eben über Delays wieder auf uns zurück. Und sie erzeugen eigentlich Spiralen und wir nennen das Kontrollfragilitätsspiralen. Also ich kontrolliere, aber ich habe eigentlich wieder eine Fragilität und ich gehe über die Fragilität schneller weg, als ich eigentlich kontrollieren möchte, weil darauf liegt ja mein Fokus, die letztendlich die, sage ich mal, das, was ich eigentlich versucht habe anzugehen, also das, was ich versucht habe zu verbessern, in eine höhere Brittleness, in eine höhere Zerbrechlichkeit irgendwie bringen und dadurch auch möglicherweise zum Gegenteil beitrage als dem, was ich mir eigentlich auf die Fahne als Ziel geschrieben habe. Das heißt, hier geht es gar nicht darum, Mission Thinking oder unser Denken, wie wir an Ziele kommen, schlecht zu reden, sondern zu sagen, was ist eigentlich die Systemlogik, die darunter liegt und wie können wir diese Systemlogik ändern, wenn wir verstehen, dass wir halt in einem Zeitalter leben, wo ich würde jetzt sagen, Planetarität uns einen anderen Rahmen gibt, auch wenn ich das schwer in der Kommune, sage ich mal, verargumentieren kann, ist jetzt das eigentlich unsere Aufgabe, diese Übersetzungsleistung hinzubekommen, um besser zu verstehen, wie hängt das eigentlich miteinander zusammen und wie können wir stärker in tatsächliche Risikos, in tatsächliche Möglichkeiten, in tatsächliche Feedback-Loops reinarbeiten.
Ich glaube, da spielte ja leider in die Karten sowas wie die neuesten Erkenntnisse zum Amok-Kollaps aus 25, der schlechtere Prognosen sind als bei Russian Roulette, ne? Da hat man wenigstens eine 1 zu 6 Chance. Bei Amok-Kollaps hat man so eine 1 zu 4 Chance, dass das passiert in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Wenn das passiert, dann haben wir in Europa keine guten Karten mehr, weil uns dann das Land zufriert, zumindest einen großen Teil des Jahres. Und das ist ja durchaus etwas. Wie
Wenn
bitte?
du noch Sätze dazu sagen, also ich glaube, viele von den Zuhörern kennen wahrscheinlich den Amok, aber wenn du noch drei Sätze dazu sagen möchtest.
Natürlich, also AMOC steht für Atlantic Meridian Overturn Current, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber sorgt für den planetaren Temperaturausgleich zwischen der tropischen Region und der nördlichen Region, sprich unter anderem Europa, Nordatlantik. Und durch die Klimaveränderung droht dieser Zyklus zu kollabieren. Das heißt, wir in Europa kriegen keine Wärme mehr aus den Tropen und die Tropen kriegen keine Abkühlung mehr aus dem Norden. Und die einen frieren zu und die anderen überhitzen. Das ist die These. Und bis 2023 war prognostiziert, dass die ersten Anzeichen von einem Kollaps vielleicht so um 2100 passieren. 2023 gab es neue Erkenntnisse, dass das wahrscheinlich schon früher sein wird. Seit 2025 ist relativ klar, dass es eine 25, konservativ 25-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass das in den nächsten 50 bis 100 Jahren passiert. Und das Collapse-Window öffnet 2037. Ne? Das ist jetzt so direkt um die Ecke. Und das würde zum Beispiel bedeuten, ich weiß es jetzt nicht für Deutschland, aber ich weiß für UK, da ist die Prognose, wenn das passiert, dann ist die Hälfte der UK für ungefähr 5 Monate zugefroren. Da wächst dann auch nichts mehr in der Zeit. Und die restliche Zeit ist es wahrscheinlich zu heiß. Und das sind wahrscheinlich ähnliche Situationen, mit denen wir dann in Deutschland rechnen müssen. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, auf einer kommunalen Ebene kann das natürlich durchaus Relevanz haben, solche gesamtsystemischen Effekte nicht nur zu verstehen, sondern dann auch die eigenen Optionen dazu und die eigenen konstruktiven, positiven Beiträge zur Mitigation oder zur vielleicht sogar Verhinderung mal zu durchdenken auf einer systemischen Ebene.
Genau, und ich glaube, wir sind halt in einem Politiksystem gefangen, was Prävention nicht anreizt oder was Prävention auch nicht belohnt, sondern wir sind in einer Politik gefangen, die eben, ne, wo man ausgezeichnet wird, wenn man in Anführungsstrichen die Kuh vom Eis holt, weil es halt noch sichtbar ist und vermarktbar ist und auch einzahlt auf die nächste Wahl. Und jetzt sage ich mal, das ist der Ausblick in die bessere Welt, ne? Wenn wir lernen können, ohne zu verlieren. Und wenn wir eben verstehen, dass wir in einem hochgradig vernetzten planetaren System interagieren, wo diese ökologischen Externalitäten, soziale Externalitäten, aber auch institutionelle, sage ich mal, Umbau eigentlich stattfinden muss, um eben dort in ein vorausschauendes Handeln zu kommen, was bei dem sich eigentlich auch tagtäglich unsere Optionsräume, ne? Früher haben wir den Future Cone benutzt, da war die Zukunft irgendwie so offen. Im Anthropozän würde ich sagen, es gibt weiterhin wahnsinnig viele Möglichkeiten und Optionen, denen wir ins Auge schauen können, aber es gibt eben viel mehr auch Constraints, die wir bisher in unser Futures Thinking oder Systems Thinking gar nicht mit einbauen und deswegen auch in der Zeit oder in den Efforts, die wir haben, gar nicht berücksichtigen können, weil sie einfach nirgendwo als Bild, als Zahl, als Zustand auftauchen und auch in der Verzögerung, ne, in der Feedback-Verzögerung eben zwar wissenschaftlich abbildbar sind, aber noch nicht spürbar sind. Und ich glaube, dort ist es super wichtig, einen neuen Bezugsrahmen zu setzen. Und Planetarität meines Erachtens ist eben eine gute Grundlage, weil der Planet, auf dem wir leben, Erde, eben kein neutraler Hintergrund ist, ne? Sondern sie ist nicht zu steuern. Eigentlich in dem Moment, wo wir versuchen, sie zu steuern, wächst die Fragilität des Planeten. Und das bedeutet im Anthropozän, dass wir einen neuen Ansatz eigentlich finden müssen, um Orientierung zu schaffen und nicht Dinge weiterhin zu optimieren.
Lass uns den Ansatz, mit dem ihr das verfolgt, noch tiefer verstehen und
Also du hast es.
umreißen. Es ist was Schwieriges, was ihr tut, ne? Und das, ich möchte im Raum geben, damit wir herausfinden, was das genau ist.
Genau, ich sag mal, erstmal Grundverständnis. Ich glaube, das ist auch in vielen Kontexten jetzt durchgekommen. Wir leben im Anthropozän, wir leben in einer Dauerkrise. Wir haben reagiert darauf mit einer Missionslogik. Wir bündeln unsere Ressourcen wie Titan zum Mond oder wir bauen den Green Deal. Wir verstehen, Das funktioniert nur in einem planetaren, komplexen System mit Externalitäten. Und wir brauchen eine andere Reflexivität oder eine andere Möglichkeit, uns selbst in unserem Handeln zu sehen, um wieder Orientierung herzustellen. Und du hast es schon genannt, also das war auch die Beschäftigung, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren, ne? Viel Dooming, viel Kollaps, viel Wissenschaft und auch Zahlen und Trauma irgendwie, um überhaupt, sage ich mal, einer Realität, einer planetaren Realität ins Auge zu schauen. Und dann aber auch das Verstehen, dass eigentlich dieses, wir haben weiterhin in unseren Veränderungs- oder Theories of Change eigentlich Logiken von Kontrolle. Ich nenne das Empire und andere Leute, Luke kennen, nennen sozusagen, haben andere Begrifflichkeiten dafür, aber man könnte sagen, okay, es ist eigentlich eine Logik, als Zivilisation bauen wir ein Königreich, ein Empire, eine Hierarchie auf, wir fungieren über Kontrolle, über Skalierung, über Spitzen von Energie und die fallen aber auch immer wieder zusammen. In der Menschheitsgeschichte haben wir das gesehen. Das heißt, diese Idee von, ich baue hier was auf, was über Kontrolle und Hierarchie funktioniert und es kollabiert wieder, es endet in einem Kollaps, es muss improvisiert werden, es zerfällt, es hat eine Entropie. Das ist sozusagen, ne, diese ständige Leiter, die wir immer wieder rauf klettern und auf der wir immer wieder runterfallen, nur dass sie jetzt halt von einem Carbon Pulse oder von der Energie- und Exergiespitze geprägt ist, die sich wahrscheinlich so in der unserer Geschichte der Menschheit nicht mehr wiederholen wird. Und meine Frage oder ne, auch womit wir uns beschäftigen, ist, wie kommen wir eigentlich aus dieser aus diesem Kreislauf, wie können wir irgendwie da rauskommen? Wie kann es wirklich zu einer vielleicht auch zivilisatorischen oder gesellschaftlichen Reife kommen? Wie können wir gesellschaftlich lernen? Das ist ja auch genau das, womit wir uns bei Next Learning als Verein beschäftigen. Wie kommen wir in Koregulation, Pflege, eine andere metabolische Balance sozusagen mit uns als Teil von einer viel größeren Umwelt? Und was wir, sage ich mal, uns jetzt genauer anschauen, ist, wir haben irgendwie, ne, wir können vielleicht diese Vertikale erweitern in eine Dreieckskonstellation, um zu sehen, okay, wir haben Hierarchien, wir haben Kollaps und wir haben Reife, wir wollen nach vorne gehen, wir wollen uns weiter bewegen, aber wir leben nicht in einer dieser Zustände, sondern eigentlich das Feld. Und jetzt kommt ein Begriff, mit dem ich so ein bisschen spiele und hätte ich sehr gerne auch deine Rückmeldung dazu. Das Feld, in dem wir uns bewegen und wo eigentlich Policy auch stattfindet oder bei Entscheidungen stattfinden, ist eher wie ein Mosaik. Also dieses Mosaik ist eigentlich das gleichzeitige Anerkennen von Empire, Kollaps und Reife Ansätzen und wo ich sozusagen ne, schaue auf Resilienzlogiken, auf Extraktionslogiken, auf Hightech, auf institutionellen Zerfall, Pflege, Bottom-up und gleichzeitig sozusagen auch die Dominanz von bestimmten Systemen irgendwie mit einbeziehe und das als neuen Politikraum etabliere. Das heißt, hier geht es weder um Mission noch um Vision, sondern eher um eine Praxis, die nennen wir Fielding, also Feldarbeit. Als Einladung im Feldaufbau, wo eben Konditionen für Lebendigkeit entstehen und auch für öffentliche Lebendigkeit. Und das sozusagen nicht als Ideologie, sondern eher als praktische Antwort, bei der ganz viele Menschen irgendwie auch mitmachen können und mitmachen sollen.
Okay, das war jetzt viel. Ich versuche nochmal mir so einen Überblick zu verschaffen und vielleicht auch auf das Mosaik zu antworten dabei.
Gerne.
Also die Energiepulse, die bisher immer in die regional begrenzt waren und verschiedene historisch betrachtete Zivilisationen dann zuerst erblüht sind und dann daran gescheitert sind, hat sich jetzt auf eine globale Ebene gehoben und ist auf eine Weise konstruiert, die sehr stark Empire ermöglicht, verstärkt, weil die Kontrolle über diese Energie, die da genutzt wird, sehr einfach zu handhaben ist, ne? Also es gibt ein paar Ölquellen, das ist überschaubar. 85% unserer Energie kommt daher. Das sind momentan 19 Terawatt. Und damit machen wir all das, all die Sachen, die wir tun. Und wenn wir, oh, das, und ich füge jetzt noch ein Bildchen dazu, weil du eben schon die mehr als menschliche Welt genannt hast. Es gibt natürlich eine andere Wirtschaft auf diesem Planeten, die wesentlich erfolgreicher ist als die menschliche Wirtschaft. Wir nennen die normalerweise Natur. Die bewegt tatsächlich gleich viel Zeug, gleich viele Atome pro Jahr. Das sind 150 Milliarden Tonnen Zeug jedes Jahr, wie wir. Nur sind 50 Milliarden Tonnen unsere 150 Müll und Verschmutzung, ne? Also die negativen Externalitäten, von denen du sprachst. Und währenddessen schafft es Natur, den Energiebedarf, den sie so hat, für das Bewegen von 150 Milliarden Tonnen Atomen aus dem großen Fusionsreaktor im Himmel zu holen. Der schickt 172.000 Terawatt for free, ne? Und das wäre ja mal vielleicht ein Ansatz, um zu sagen, wenn Natur das kann und wir unsere ganze menschliche Innovations- und Erfindungskraft mal so ein bisschen darauf lenken würden, könnten wir vielleicht uns so ein bisschen Stück für Stück aus Empire befreien, ne? Weil wir uns von der Materialität von industriellen Waste Streams lösen können. Das wäre ein Weg. Das können wir aber immer nur graduell tun, ne? Also wir können nicht losgehen und jetzt all unsere Institutionen abschaffen und durch neue ersetzen. Das ist historisch genauso gut immer wieder schiefgegangen wie das plötzliche Abflachen von Energiekurven. Sondern was wir tun sollten, ist so etwas, und das ist ein Begriff, den Jim, den du eben kurz getroffen hast, gerne verwendet, die persönliche institutionelle Spirale. Ja, dass wir so ein bisschen wie in Spiral Dynamics von uns langsam hochschaukeln in ein Bild, das kohärenter ist und mehr entspricht der Art und Weise, wie die erfolgreichere Ökonomie auf diesem Planeten Natur das tut, als wir das aktuell tun. Und eure Arbeit ist ein Teil davon, uns dabei zu helfen, in kleinen Increments uns selber und die Institutionen immer wieder ein Levelchen höher zu bringen und damit eine Spirale auszulösen, in der wir früher oder später uns aus der Befangenheit, die alle spüren, glaube ich, des aktuellen Systems lösen können. Und
Ja.
das Mosaik, nur noch irgendwie, weil das Mosaik da noch
Ja.
zum Schluss on top, weil in unterschiedlichen Kontexten haben unterschiedliche Modalitäten volle Berechtigung ihren Platz. Also manchmal, es gibt Modalitäten oder Situationen, in denen brauchen wir hierarchisch organisierte, meritokratische Strukturen, just for getting shit done, right? In anderen
Absolut.
brauchen wir metabolisch intensive, konsensorientierte Organisationen und so weiter. Ne? Das heißt also, das Mosaik besteht aus vielen Elementen und wird konstruiert entsprechend des Bedarfs und des Kontexts. So, jetzt back
Genau.
to you.
Und ich glaube, absolut. Also erstmal vielen Dank und auch nochmal vielen Dank in das Einbetten sozusagen von Forschung oder von Entwicklungen, wo du und wo ihr irgendwie drinsteckt. Ich denke eben, dass überhaupt erstmal dieses Dreieck oder überhaupt wir sagen ja, the map is not the terrain. Also die Landkarte ist nicht eigentlich das Terrain, auf dem wir uns bewegen, Das heißt, es geht jetzt auch nicht mehr darum, irgendwelche nächsten Masterpläne aufzustellen, sondern eigentlich diese Orientierungsfähigkeit zu geben und dort erstmal anzuerkennen, dass wir eben zwischen, wir bauen Hierarchien auf, sie kollabieren, sie enden in einem Zerfall, wo wir improvisieren müssen, wo uns auch weniger, also wo uns die Energie, die wir gebraucht haben, um irgendwo hochzuklettern, auf einmal irgendwie auch wieder abhanden kommt und wir anfangen wieder sehr viel Energie aufzuwenden, um irgendwo hochzuklettern. Und das ist auch, sage ich mal, so ein bisschen mein, ja, ich will gar nicht sagen Kritik, aber Spiral Dynamics macht es, da tut es für mich in dem Moment sozusagen nicht, sondern ich würde sagen, es geht jetzt eher darum, diese nicht mehr zu sagen, hier unten ist es schlechter als hier oben, sondern im Anthropozän bewegen wir uns in einem Feld, was uns alle betrifft. Ich habe Mikroplastik in mir, ich weiß nicht, was du in dir hast, aber wir sind alle durchzogen, sag ich mal, von menschlicher Aktivität in einem planetaren Ausmaß. Und jetzt geht es darum, tragfähige Spannung eher zu kultivieren und irgendwie überhaupt erstmal anzuerkennen, wo wir stehen, um dann wieder eine Orientierung zu schaffen und zu sagen, wollen wir in dem Fall eher, sage ich mal, eine Kontrolllogik einsetzen, wollen wir hier eine Improvisationslogik einsetzen oder wollen wir eher in die Reife gehen und sagen, hier brauchen wir eigentlich Koregulation, Beziehungsfähigkeit und wie das Mosaik kann sozusagen nie an einem Pol sein, sondern es wird immer Anteile von den anderen Umständen irgendwie in sich haben. Aber ein Kollege von mir, John Soskel, der hat sehr viel eben über die letzten Jahre an einem neuen Systemansatz gearbeitet. Er nennt das Systems Thinking from the Margins, also Systemdenken vom Rand, wo er herausgefunden hat, durch seine Praxis, also sehr viel im Gesundheitssektor gearbeitet, dass sich eben Systeme nicht über Einigkeit oder über Konsens oder wir haben eine Vision stabilisieren, sondern durch arbeitsfähige Zwischenräume. Und das natürlich irgendwie, wenn ich System aus der Mitte, aus dem Zentral denke, ganz viele Sachen ungesehen bleiben, die eigentlich die ganze Zeit am Laufen sind, um, sag ich mal, so eine Vorstellung vom System überhaupt und seine Externalitäten überhaupt irgendwie abzupuffern. Und das bedeutet meines Erachtens eben, wenn wir auf Kommunalpolitik oder viel konkretere Ansätze schauen, dass wir eigentlich jetzt eine Übersetzungsarbeit machen müssen. Und heute spreche ich mit dir in einem sehr, für mich sehr philosophischen und ich freue mich auch über diese Einladung in einem, sag ich mal, in so einem offenen, explorativen Zustand. Und ich glaube, die eigentliche Arbeit liegt aber in der Übersetzung, um, sag ich mal, mehr in dieses Feeling wirklich reingehen zu können, um tatsächlich irgendwie Polyzentrik zu erklären, Feedbackschlaufen zu erklären, um sich besser zu orientieren, Resilienz, das heißt Puffer, Redundanzen, Pflege, irgendwie das viel stärker auch in Verfahren, in Verwaltungsverfahren mit einzubauen, um eben wegzugehen von, wir machen ja auch dieses Festival, Creative Bureaucracy Festival, und eine Kollegin mit amerikanischem Hintergrund sagte vor Jahren zu mir mal, ja, was mich wirklich interessiert, ist, I want to win. Und ich glaube, diese Logik von Gewinnen oder Siegen, ne, oder Lösungen, von der so ein Stück weit Abschied zu nehmen und eher zu sagen, das Ziel ist jetzt, Lebensfähigkeit unter Konflikt zu kultivieren. Und es ist eine Aufgabe an uns alle, uns zu fragen, was bedeutet das, wenn ich nicht mehr gewinnen kann in einer Welt, wo wir alle voneinander abhängig sind, dann ist das, glaube ich, so ein Feld, wo ich denke, dass auch Menschen wie du, wie ihr, euer Umfeld, eure Hörerinnen, dort wir eigentlich uns selber in den Spiegel schauen können und uns selber reflektieren können, um zu sagen, was machen wir eigentlich mit unserer Arbeit? Was versuchen wir als Orientierung mit reinzugeben und welche anderen Formen außer Gewinnlogiken oder Logiken, die uns besser stellen, haben wir eigentlich parat, um in so einen arbeitsfähigen Zwischenraum reinzukommen, wo wir eher lernen, diese Imbalance, ne, auszuhalten, ohne daran zu zerbrechen. Und dort kommt dieses Bend versus Break, ne? Wie kann ich mich biegen und in eine Veränderung reinbiegen irgendwie, anstatt daran zu zerbrechen? Und ich glaube, wenn wir das institutionell übertragen können, wenn wir auch Institutionen darin begleiten können, selber unsere Organisationen irgendwie neu ausrichten können, das ist so ein erster Schritt, glaube ich, in eine Richtung, die mir sehr gut gefallen würde.
Mir kommt da, ich habe vor ein paar Tagen mit meinem großen Kind die ursprüngliche Form von Monopoly versucht zu spielen. Weiß nicht, ob dir die Historie von Monopoly bewusst ist. Das hieß mal Prosperity. Und zwar hat eine junge Dame, die war ein großer Fan von Henry George. Henry George war ein Ökonom aus den USA vor grob 150 Jahren, der letzten Endes alle ökonomische Aktivität auf die Nutzung von Land zurückgeführt hat und gesagt hat, wir können alles zurückführen auf eine Steuer, eine Landsteuer, und die Wertschöpfung aus dem Land ist dann dir überlassen. Und sie hat daraus ein Spiel gemacht, das hieß Prosperity. Und die erste Hälfte des Spiels funktionierte ungefähr so wie heute Monopoly. Und in dem Moment, in dem klar war, dass es jetzt einen Kipppunkt gibt, in dem eine Person dieses Spiel hundertprozentig gewinnen wird, in dem Moment gab es eine kleine Regeländerung. Und das Ziel des Spiels war von jetzt ab nicht mehr, dass einer gewinnt, sondern dass alle zusammen auf den Ausgangsstand wiederkommen in ihrer Liquidität. Na, so. Wir haben versucht, das zu spielen und es war unendlich langweilig. Weil in dem Moment, in dem Noah 7.500 Tacken hatte und ich noch 50, mussten sich die Regeln ändern, und nach den neuen Regeln hätte es jetzt ungefähr 2 Wochen gedauert, bis wir wieder auf gleichem Niveau gewesen wären, ohne dass irgendetwas Signifikantes passiert. Und das bringt mich zu etwas, was, glaube ich, extrem interessant ist zu erforschen und wo du bestimmt Gedanken zu hast, nämlich Indy Johar, den du auch kennst, hat mir mal gesagt in der Diskussion über AI, was, wenn die Granularität des menschlichen Geistes unendlich ist? Und was das für mich bedeutet im Zusammenklang zwischen diesen beiden Bildern, ne, ist, wie können wir den Spaß am Gewinnen, ja, auf eine Granularitätsebene heben, auf der wir in so einer Infinite Game Logik uns alle gewinnen lassen, aber trotzdem den Spielspaß haben, den wir in der Finite Game Variante haben.
Also ich sag mal, auf der einen Seite bin auch der Meinung, dass wir Möglichkeiten in uns, sage ich mal, nenne es Intelligenz oder nenne es irgendwie, ne, komprimierter Sternstaub oder was auch immer, wie du es nennen willst, als Organismus, dass wir in uns eigentlich etwas haben, was wir seit Tausenden von Jahren, auch wenn man sich, sage ich mal, evolutionsbiologisch anschaut, wie weibliche Körper zum Beispiel unterdrückt wurden oder ne, wie wir uns gegenseitig unterdrückt haben, um immer Potenzial eher zu kontrollieren, als in diese Unendlichkeit oder in diese andere Form von Kreativität vielleicht auch zu gehen. Ich glaube daran, dass noch viel mehr in uns steckt, als wir eigentlich zulassen. Und ich denke, dass es Möglichkeiten gibt, dass auch zu erfahren, ohne dass wir in, also Game oder Play ist nicht unbedingt verbunden mit Gewinn. Und ich habe einen Kollegen in Australien, Troy Innocent, der arbeitet an der RMIT University, der hat sich sehr viel und sehr intensiv mit Play auseinandergesetzt. Und gerade wenn man sich die Forschung in dem Bereich anschaut, ist eben genau in diesen Momenten, wo es um diesen Moment des Flows oder ne, in einem anderen Zustand zu sein oder miteinander anders in Beziehung zu sein, dass ganz andere Hormone auch ausgeschüttet werden, die viel much more rewarding. Ich habe jetzt gerade das deutsche Wort nicht parat, auch weil ich die letzten Tage sehr viel Englisch unterwegs gewesen bin.
Lass uns erfüllend
Also die
nehmen.
für
Das
uns
ist, glaube ich, ein
viel
gutes Wort dafür. Erfüllend könnte ein ganz
Reward.
gutes Wort dafür.
Genau, ja, also die für uns viel erfüllender sind als, sage ich mal, so ein kurzer Dopamin-Hit oder so ein kurzer Moment, wo ich eben gewonnen habe oder wo ich ein Ziel erreicht habe oder wo ich irgendwie für mich so das Gefühl habe, ah, jetzt stehe ich irgendwie besser da als jemand anderes. Und vielleicht geht es dann vielleicht auch darum, gar nicht das Wort Gewinn aus dem Spiel zu nehmen, sondern es anders zu definieren und mit anderen Momenten oder Erfüllungen sozusagen zu bestücken. Aber ich denke, dass überhaupt in dem Aspekt von Spiel sehr viel drin ist, auch wieder zurückzukommen auf eine Präventionsgedanken. Eine Kollegin von uns wird nächstes Jahr auch ein Projekt ausarbeiten, das heißt Krisenspielplatz, also wo man sich irgendwie auch anders mit Krise auseinander setzen kann. Und ich glaube, dass dort sehr viel Möglichkeitsraum drin liegt, wenn wir eben auch so ein Stück weit diese Constraints und die eigentlichen Parameter, innerhalb derer wir spielen, nicht aus unserem Jetzt extrapolieren, sondern tatsächlich uns damit beschäftigen, was uns in Zukunft betreffen könnte, welche Szenarien tatsächlich 1 zu 4 realistisch sind, wie wir irgendwie anders anfangen, aus Katastrophenszenarien zu lernen, wie wir nicht mehr darauf warten, dass die Welt wieder so wird, wie wir sie kennen und, sage ich mal, auch Katastrophe oder Krise definieren, vergangenheitsorientiert, sondern dass wir Szenarien spielen und unser menschliches Potenzial dafür nutzen, um uns auf etwas einzustellen, was aktuell schon ist, was wir sehr stark ignorieren. Wo ich auch sagen würde, wir leben in Denial oder wir leben in Verdrängung, was wir verdrängen, weil wir eben, ich nenne das Vergangenheit simulieren. Also wir simulieren eigentlich eine Stabilität, die in der Form gar nicht mehr da ist, aber wir wollen sie nicht aufgeben, deswegen simulieren wir sie einfach weiter, anstatt uns auf das einzulassen, was tatsächlich schon da ist. Und diesen Sprung irgendwie zu schaffen und den über Spiel zu schaffen oder über Momente des Spielerischen, das glaube ich, kann ein sehr guter Weg sein, um vielleicht auch uns einzugestehen, dass es sehr viel emotionale Arbeit und sehr viel irgendwie vielleicht auch Trauer oder Loslassen oder das Aufgeben von bestimmten Überzeugungen mit betreffen wird, die vielleicht nicht einfach sind. Loszulassen, weil sie uns auch selber ein Stück weit ausgemacht haben. Und aber zu sagen, da wartet vielleicht noch mal was ganz anderes auf uns, mit Indis Worten gesprochen, das kann man ja vielleicht irgendwie als interessanten oder eben neugierigen Horizont mit einbauen.
Also, Ich versuche es anhand des Bildes, des Monopoly-Bildes mal nochmal zu zusammenzufassen, was ich verstehe, wie du siehst, um zu gucken, ob ich es richtig verstehe. Und zwar, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, haben wir Monopoly über Tage gespielt. Und zwar lief das immer so, dass in dem Moment, in dem klar war, dass jemand gewinnt, haben wir die Regeln so angepasst, dass jemand anders gewinnen könnte. Wir haben also ständig die Regeln verändert, aber es war immer Dynamik im Spiel. Ja, der Unterschied zu dem, was ich mit Noah vor ein paar Tagen gespielt habe, war, es war keine Dynamik mehr im Spiel, weil es ein sehr, sehr langweiliges, in dem Sinne maximal entropisches Outcome gibt. Auf das hatte keiner Lust. Also gab es keinen Drive mehr. Und dieser Flow, den wir über Tage erlebt haben, in meiner Kindheit, wo wir ständig zwischen potenziellen Outcomes hin und her gespielt haben, ist so ein bisschen wie dieser Raum, von dem du eben sprachst, zwischen den Polen, ne? Den Raum, die Räume zu schaffen dazwischen, die dann die Upgrades in der persönlichen und der institutionellen Ebene hinbekommen, in eine Richtung, die ständig angepasst werden kann, weil wir in einem ständig dynamischen Anpassungsprozess uns befinden. Was es auch einfacher macht, uns ja, die Dinge loszulassen. Also Trauer in dem Sinne mag sein, aber vielleicht ist sie gar nicht mehr so relevant, wenn es Teil unseres kulturellen Mechanismus ist, dass Dinge für eine Weile da sind und dann eben nicht mehr. So wie auch in natürlichen Zyklen gedacht wird, ne? Und dass in all dem wenn wir das Spiel lernen und richtig gut spielen können, dass wir dann eine Möglichkeit hätten, uns in Ebenen zu spielen, in denen nicht jede unserer kollektiven Entscheidungen lebensbedrohlich sein muss, sondern wo es gleich spannend ist und gleich erfüllend ist und wir uns gleich im Flow befinden, aber wir immer weiter an die Grenzen dessen, was wir uns vorstellen können, arbeiten, ohne dabei unsere Lebensgrundlagen zu gefährden. Das war jetzt ein relativ groß aufgepustetes Bild dessen, was ich gehört habe, aber das habe ich gehört.
Ich will es nochmal konkreter machen und so ein bisschen, ich finde das Monopoly, ich habe nie Monopoly, ich habe es vielleicht einmal gespielt oder so. Ich erinnere mich an Ökopoly von Frederik Fester, haben wir auch versucht zu spielen, sind irgendwie gescheitert. Aber, und ich bin vielleicht, Brettspiele, bin ich vielleicht der falsche Typ. In unserer aktuellen Welt ist Spiel ein Privileg. Und diese Art von Serious Gaming. Und ich will vielleicht noch mal so ein bisschen eine andere Perspektive irgendwie mit reinbringen. Wir arbeiten sozusagen mit dem Max-Planck-Institut und mit der Arizona State University an Grundlagen, um Entscheidungslandschaften, Entscheidungsszenarien irgendwie anders sichtbar zu machen, gerade eben auch für politische Kontexte, wo diese Komplexität stärker abgebildet werden kann als bisher, auch wenn das nicht bedeutet, dass dann ne, das Komplexe oder das Verständnis tatsächlich in die Entscheidungsfindung mit einbezogen wird. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, genauso ähnlich wie bei Citizen Assemblies oder anderen Gremien oder Formaten, die im politischen Raum existieren. Aber überhaupt erstmal Komplexität zuzulassen, in den Raum zu holen, sich damit auseinanderzusetzen, das ist so ein Feld, was, glaube ich, in der Vergangenheit, in den letzten, seit vor allem auch seit Corona nochmal irgendwie Aufschwung bekommen hat. Das ist super wichtig. Ich hoffe auch, dass wir uns trotz einer steigenden Polarisierung weiterhin diese demokratisierenden Strukturelemente in unseren Systemen erhalten. Und gleichzeitig sehen wir aber in den Momenten, wo Schocks im System auftauchen, dass eben, sage ich mal, eigentlich Ressourcen, die für Prävention oder für langfristige legislaturübergreifende Anforderungen oder Veränderungsprozesse zur Seite gelegt waren oder geborgt werden von zukünftigen Generationen, dafür verwendet werden, um eben im Schockzustand eine Stabilisierung des Status quo, also der extrapolierten Vergangenheit, wiederherzustellen. Und ich würde eher dafür plädieren, Szenarien zu spielen, die sich ganz konkret mit Schockzuständen beschäftigen, die wir jetzt heute schon voraussehen können. Wir haben sehr viele Daten und wissenschaftliche Grundlagen dafür, um besser zu verstehen, wann die nächsten Extremereignisse auf uns als Gesellschaft zukommen und besser zu verstehen, wie in diesen Extremmomenten, auch in kurzen Perioden, wo dann eben Ad-hoc-Entscheidungen über Empire-Logiken meistens oder Improvisationslogiken stattfinden müssen, wir uns eher in eine Reifelogik, in eine Koregulationslogik bewegen können, indem wir eben schon auch Entscheidungen vorbereiten, jetzt in Zeiten, die relativ friedlich sind, auch wenn wir schon im Krieg leben, du und ich, wir sind heute in einem sehr friedlichen Zustand irgendwie hier. Und unsere Kapazität kann darauf verwendet werden, ein Stück weit besser zu verstehen, wie kann ich eben nicht nur den Bruch oder den Zerfall kurz irgendwie auffangen, um wieder auf die, ne, Wachstumslinie oder auf die, sage ich mal, Development Line wieder hochzukommen, sondern wie habe ich eigentlich eine andere Bewegung in den dritten Raum als Möglichkeit mit bei mir, um anders zu koregulieren, um mehrere Köpfe, Perspektiven, Lebensrealitäten in Entscheidungen mit einzubeziehen, um dann eben auch grundlegend Regeln zu ändern und nicht nur kurzzeitig auszusetzen. Also was ja in zum Beispiel während Corona oder anderen Schocks häufig passiert, ich habe Ausnahmeregelungen, die aber nicht so evaluiert werden, dass sie zu einem neuen Status quo werden, sondern die sehr viel Ausnahmen auf einmal regeln, um dann wieder zu sagen, und jetzt gehen wir wieder auf das, was davor gegolten hat. Und mir liegt es eher daran, wirklich feinmotorisch zu schauen, wo sind diese Minimalmomente, wo wir durch viele Mikroveränderungen Trajectories beeinflussen können und eben unsere Ansätze und Verfahren auf eine Art und Weise ändern, um zu besseren Entscheidungen und deren tatsächliche Umsetzung zu kommen. Und diese Übersetzungsarbeit eben dort auch zwischen den verschiedenen Verantwortlichkeiten viel besser und genauer zu verstehen, was dort notwendig ist, um Fehler tatsächlich zu nutzen und diese Momente viel konstruktiver zu nutzen, wo Dinge nicht funktionieren, wo Konflikte entstehen. Und da viel offener dafür zu sein, um besser herauszufinden, was uns das eigentlich sagen will und was wir davon lernen können.
Und sichere Räume zu schaffen, in denen Spiele möglich werden, die dann Fehler zulassen, oder um Fehler zulassen zu können, die keine großen Echtweltkonsequenzen haben, ist wahrscheinlich ein relevanter Baustein hiervon, ne? Also
Absolut.
Spielen
Also,
als zentrale Kulturtechnik.
absolut. Und die Konsequenz sozusagen eher in den Lernmoment zu überführen, als in den Shaming oder in den Moment von sag Bestrafung, ne? Ich bin verantwortlich, ich muss für meine Konsequenzen gerade stehen, ich werde bestraft, ich habe irgendwie eine Schande oder trage das lebenslang irgendwie mit mir herum, da einen anderen Modus zu finden und im Spiel herauszufinden, wo können Dinge frühzeitig, meistens geht es auch um Zeitlogiken, meistens geht es um bestimmte Vertrauensverhältnisse, um eben genau diese Punishment- oder Reward-Logiken. Wie können wir das besser verstehen, wo Leute anfangen, sich selber den Mund zu verbieten oder vielleicht Sachen, die sie gesehen haben, gar nicht mehr weitergeben oder reporten oder protokollieren, weil sie Angst haben, dass sie eben die Konsequenzen alleine tragen müssen oder irgendwas falsch gemacht haben. Und das sind meines Erachtens Kulturtechniken, die in ganz unterschiedlichen Systemen relevant sind. Also die sind nicht nur für Europa entsprechend, sondern da können wir global irgendwie daran arbeiten und vielleicht auch einen anderen Austausch dazu finden.
Jetzt arbeitest du und ihr auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen, ne? Du hast eure Partnerschaften mit unterschiedlichen Forschungsinstitutionen genannt. Du arbeitest auf einer nationalen, aber auch auf einer lokalen Ebene. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auf der einen Seite total bereichernd ist, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Art frustrierend, weil man sieht, was alles getan werden könnte oder wollte oder müsste. Wenn man so viele verschiedene Dinge sieht, die da als Optionen im Raum sind. Und die Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, an deiner Stelle würde ich mich gerne klonen wollen, ne? Dass es irgendwie so irgendwie 10 andere Carolines gibt oder 100 oder so, die all die Dinge tun, die ich da draußen sehe, die getan werden wollen. Was sind so ein paar der wichtigsten Dinge, die du siehst, die du gerne deine Klone machen lassen würdest?
Also erstmal, ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, in unterschiedlichen Realitäten willkommen zu sein und dort auch Einblick zu bekommen in Herangehensweisen, die ich ohne diese Arbeit mit auch öffentlichen Institutionen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren, Wirtschaftsakteuren, ohne diese Prozessbegleitungsarbeit, die hätte ich sonst nicht. Aber wenn ich mich klonen könnte, dann würde ich wahrscheinlich wirklich diesen Schritt machen und nochmal tief in eine Institution einsteigen, um besser auch Haushaltslogiken, Recht, Infrastrukturfragen zu verstehen und viel besser zu wissen, wo diese Mikroentscheidungen eigentlich über Stabilität oder Fragilität oder Stabilität und Kollaps entscheiden, ne? Wo ist dieser Moment, wo ich im Straßenbau oder im Immobilienrecht oder in der Art und Weise, wie ich mit Regenwasser umgehe, Möglichkeitsräume eröffnen, um eben nicht weiterhin das Gleiche zu erhalten, sondern tatsächlich in andere Beziehungslogik irgendwie reinzuarbeiten. Dann. Wenn sozusagen, willst du darauf was sagen?
Nee, ich hab was dafür, aber mach mal weiter, mach mal weiter.
Okay, ich mach weiter. Ich glaube, eine andere Person, auch wenn ich, weil heute natürlich habe ich irgendwie so ein paar grundlegende Gedanken mir vor dem Gespräch gemacht, aber ich merke auch, dass meine Sprache, also zwischen Deutsch und Englisch, was in meiner Arbeit eben sehr dominant ist, dass ich in meiner Sprachlichkeit sehr limitiert bin, um Sachen vielleicht so auszudrücken, dass sie gerade in diesem Free Thinking nochmal über ein Spektrum hinweg arbeiten können, wo Menschen vielleicht keinen Zugang zu wissenschaftlichen Studien haben oder Wissenschaftlichkeit gar nicht so ein wichtiger Bereich ist, sondern ist viel pragmatischer und viel lebensnaher eigentlich kommuniziert werden muss. Und ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, noch eine Person zu sein, dann würde ich mich wahrscheinlich mit Sprache, mit Übersetzungen, mit Bildern irgendwie beschäftigen, um diese Komplexitäten zu übertragen und anschlussfähiger zu machen, um eben auch schneller nicht ins Verstehen zu kommen, sondern Verständigung erstmal zu ermöglichen und dann eben auch in der Vielfalt irgendwie in einem Dialog miteinander zu treten. Und ich habe noch zwei. Darf
Okay,
ich noch?
go, go. Ja, klar, natürlich.
Okay, genau, ich glaube, die dritte Person würde sich viel mehr in den Bereich von Technologie und von Digitalität irgendwie einarbeiten, um auch besser zu verstehen, welche Möglichkeiten, aber auch welche Risiken müssen dort eigentlich frühzeitig erkannt werden, um eben, ich sage jetzt mal, zwischen dem Technikum, also irgendwie einer ganzen Ebene, die irgendwie automatisiert, selbst wenn du und ich jetzt irgendwie aufhören, miteinander zu sprechen, weiterhin Ressourcen abzieht und verbraucht und sich eigentlich auch ein großes Stück mit sich selber beschäftigt. Also wo gibt es Möglichkeiten, Technik anders zu nutzen als bisher, die eben nicht dazu beiträgt, Extraktion zu beschleunigen, sondern im besten Fall Regeneration zu unterstützen. Und die vierte Person wäre wahrscheinlich sehr naturwissenschaftlich geprägt, um besser zu verstehen, Biologie, Chemie, Physik, was sind dort wichtige Aspekte, die eigentlich viel stärker in Entscheidungsarenen berücksichtigt werden sollten, viel stärker auch im Policy-Bereich, im Politikbereich, in sozialwissenschaftlichen Kontexten an Bedeutung gewinnen können, um dieses biophysikalische, diese, und das hast du vorhin gesagt, ne, diese auf der einen Seite unser Geist, die Granularität unseres Geistes, auf der anderen Seite die Schönheit irgendwie in einem organischen Körper und in einer organischen Verbindung mit diesem Planeten zu sein und besser herauszufinden, was das eigentlich für eine Intelligenz hat, die nicht nur kognitiv, sondern eben multisensual über ein Mikrobiom, über Quantums, über, sag ich mal, andere Möglichkeiten miteinander verbunden ist, dass würde mich wahrscheinlich sehr froh machen, dort irgendwie besser zu verstehen, was wir von sogenannten Natur oder diesen den Umständen, von denen wir mit jedem Atemzug irgendwie abhängig sind, wie wir dort eine andere Beziehungsfähigkeit aufbauen können.
Das, was ich direkt nach deinem ersten Klon sagen wollte, gilt immer noch. Ich habe das Gefühl, du hast baust dir eine Armee an Agenten, die in verschiedenen Dimensionen ganz tief buddeln und verstehen, um dann Caroline 1 dabei zu helfen, das, was sie tut, besser zu tun. Das war so mein Eindruck beim ersten und der Held, der hat alle vier lang gehalten. Finde ich gut. Gefällt mir.
Ich glaube, es ist keine Armee, sondern eher irgendwie ein
Schwarm.
Myzel oder
Ein
irgendwie eine
Mycelium.
andere Struktur. Genau. Aber ja, also deswegen liebe ich ja auch überhaupt diese Arbeit tun zu können mit so vielen Leuten, die eben dort wissen und eben nicht nur kognitiv oder theoretisches Wissen, sondern Praxiswissen mitbringen und dass ihr Leben irgendwie, ihre Lebenszeit nicht als reine Arbeit, sondern wirklich als Aufbau von tiefen Zusammenhängen, Wissen irgendwie nutzen. Und genau, das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, diese, weiß nicht, es wäre vielleicht auch eine Frage zurück an dich, weil ich sehe gerade eher mein oder unser Tun in diesem Kontext von im Dienst des Lebens irgendwie zu agieren oder in Service of Life zu sein, anstatt zu sagen, hier gibt es noch den nächsten Karriereschritt oder irgendwie noch das nächste Anerkennungsziel, auf das man hinarbeiten muss, sondern was können wir tun mit den 24 Stunden oder ne, mit der Zeit, wo wir halt wirklich fokussiert, gesund, wach sein können und wie können wir es ausrichten, um auch für unsere Kinder die nächsten 7 Generationen überhaupt zumindest den Anspruch zu haben, was mitzugeben, was von Relevanz ist. Und ich glaube, das ist eher das, was diese Arbeit ermöglicht, weil es eben nicht um ja, die nächste Karrierestufe geht. Wie ist es bei dir?
Es geht ganz sicher nicht um die nächste Karrierestufe. Wir haben gerade irgendwie den Sound verloren. Warte. Sag noch mal bitte, irgendwie hatten wir gerade ein Soundproblem.
Hallo, hallo.
Ja.
Kannst du mich hören?
Ich höre dich wieder, ja.
Okay, gut. Ja, also ich, die Frage ist, glaube ich, eher, wie können wir, kannst du mich hören?
Ich höre dich. Ja. Die Frage ist.
Okay, gut. Na, die Frage ist, glaube ich, eher, wie können Ressourcen aus dem aktuellen Bestand, und das war noch ein anderer Punkt, der mir durch den Kopf gegangen ist, gerade wenn wir auf gebaute Umwelten schauen, wir müssen uns eben jetzt auf eine Transformation oder auf einen Umbau einrichten in gebauten Umwelten. Und das bedeutet eben, dass wir nicht alles neu bauen können, sondern dass wir mit dem, was ist und wo eben auch bestimmte Hierarchien manifestiert sind, in Architektur, in bestimmten Versorgungssystemen etc., wo wir diesen Umbau innerhalb dieser Strukturen bewerkstelligen müssen, weil wir gar nicht das Material und die Energie haben, um alles neu, irgendwie komplett neu aufzubauen. Und ich glaube, dass das eben ein Punkt ist, an dem man verzweifeln könnte, wo man aber genauso gut sagen kann, okay, ich lasse mich darauf ein, das ist der Umstand, das ist der Challenge und es wird eine intergenerationale Aufgabe sein und wir sind eine Übergangsgeneration, die den Weg bereiten kann für die Nächsten, die dann vielleicht ganz andere Sachen machen können, als wir es eigentlich heute irgendwie bewerkstelligen. Aber da so ein bisschen auch in einem Stream zu arbeiten, in einem Staffelstab-Moment irgendwie zu bleiben, das ist, glaube ich, was, wo alle von uns was mit dabei mit beitragen können.
Auf jeden Fall. Also, um noch mal kurz auf deine Frage von eben zurückzukommen. Mein Businesspartner Thomas und ich haben ja Delodie gestartet, um eine Plattform zu haben, die uns erlaubt, die Dinge zu tun, für die sonst kein Geld da ist. Ne? Also quasi damit wir in Service of Life sein können und dabei unsere Externalitäten, unsere negativen Externalitäten minimieren. Ne? Das war von Anfang an unsere Intention. Und da sind wir auch einigermaßen froh, dass uns das so weit gelungen ist, wie uns das bisher gelungen ist. Zu dem anderen Punkt, zu der Embedded Energy in unserer Infrastruktur zum Beispiel, ne, die, von der du ja sagst, die müssen wir umbauen oder vielleicht sogar neu bauen. Also erstens ja, die müssen wir um oder neu bauen, aber zweitens auch ja, wir haben mit den aktuellen Arten und Weisen, wie wir das getan haben, die letzten 50 oder 100 Jahre, haben wir nicht die Energie, um das nochmal tun zu können. Das stimmt. Aber vielleicht brauchen wir das gar nicht. Also wenn ich mir zum Beispiel ansehe, wie in Deutschland vor 250 Jahren ein Haus gebaut wurde, dann ist das eine ziemlich clevere Angelegenheit. Und die Embodied Energy in diesem Haus ist extrem gering. Und ich habe das schon vielfach gesagt. Ich hoffe, ich langweile jetzt hier niemanden, der mich schon häufiger hat reden gehört. Aber man kann ein Haus aus Lehmziegeln bauen mit einer Außenwand, mit einer Airgap in der Mitte. Und das ist besser als jede Isolation, die man sich heute aus Verbundstoffen an sein Haus kleben könnte. Und das wusste man vor 250 Jahren, wie das geht. So ein Haus ist aber heute im Building Code nicht erlaubt. Das dürfen wir gar nicht bauen. Und das heißt, also die Möglichkeit, komfortabel zu leben für jeden Menschen auf einer biophysikalischen Ebene ist möglich, aber wir können es nicht auf der aktuellen, industriell geformten Materialhypothese, mit der wir das die letzten Dekaden getan haben. Also insofern, ich glaube, alles, was wir tun müssen, um eine wirklich lebensdienliche Gesellschaft zu haben, existiert schon. Wir haben das Wissen, wir haben die Techniken, alles existiert. Ich denke da nicht an, sagen wir mal, so sehr in Lösungen als in Bausteinen. Also es gibt eine Reihe an Bausteinen, die jeder Mensch auf der Erde haben sollte für ein komplett erfülltes Leben. Und in Abhängigkeit von bioregionalem und kulturellem Kontext sind die konkreten Implementationen slash Lösungen für diese Bausteine unterschiedlich. Aber sie sind alle schon da, sie existieren. Und wenn wir uns erlauben, in Räumen wie den Räumen, die ihr gestaltet, neue Perspektiven zu eröffnen darauf, wie wir denn leben und wie wir uns organisieren für Leben, und diese Möglichkeiten anfangen mit einzubeziehen, dann können wir tatsächlich es schaffen, zumindest mal die Grundsteine zu legen für kommende Generationen, für ein wirklich lebensdienlich erfülltes Leben überall auf diesem Planeten. Ich sehe keine biophysikalische Grenze dafür. Die Grenze ist nur in unserem Denken. Und insofern bin ich extrem dankbar für deine Passion und Energie, die du jetzt schon so lange investierst für uns alle, dass du das tust, was du tust, damit wir alle lernen, besser in eine gute Welt zu gehen. Also vielen, vielen Dank für deine
Danke
Energie
dir.
und deine Zeit.
Weltaufgang.